Bibelimpuls Online, der Podcast für ein Leben mit Christus.
Eine halbe Stunde zum Nachfühlen und Nachdenken mit Klaus Dripke, Prädikant der Evangelischen Kirche im Rheinland. Folge 288, Johannes 21, 20 bis 24.
Von Jesus direkt beauftragt. Hebt das unseren Status?
Sind Sie etwas Besonderes? Heben Sie sich in Ihrem sozialen Umfeld durch bestimmte Merkmale hervor, wie zum Beispiel durch gutes Aussehen, durch Sportlichkeit, durch Kompetenz oder auch durch Ihre besonders tiefe Frömmigkeit? Wenn ja, woher wissen Sie das? Haben Sie entsprechende Vergleichsmaßstäbe oder wird es Ihnen bewundernd von anderen entgegengebracht? Hebt das Ihr Selbstwertgefühl? Ja, dann hören Sie sich einmal an, wie Jesus damit umgeht. Ja, es ist das letzte Kapitel im Johannesevangelium. Und da ist es der praktisch letzte Teil, wo Petrus mit Jesus am See Genezareth spazieren geht. Und da heißt es: Petrus aber wandte sich um und sah den Jünger folgen, den Jesus lieb hatte, der auch beim Abendessen an seiner Brust gelegen und gesagt hatte: Herr, wer ist's, der dich verrät? Als Petrus diesen sah, spricht er zu Jesus: Herr, was wird aber mit diesem? Jesus spricht zu ihm: Wenn ich will, dass er bleibt, bis ich komme, was geht es dich an? Folge du mir nach. Da kam unter den Brüdern die Rede auf: Dieser Jünger stirbt nicht. Aber Jesus hatte nicht zu ihm gesagt: Er stirbt nicht, sondern: Wenn ich will, dass er bleibt, bis ich komme, was geht es dich an? Dies ist der Jünger, der das bezeugt und aufgeschrieben hat, und wir wissen, dass sein Zeugnis wahr ist. Ja, das letzte Kapitel im Johannesevangelium, Kapitel 21, das wirkt so ein bisschen wie eine Art von Anhang, als etwas, was noch nachträglich dazugefügt wurde. Und wie das so üblich ist, oder typischerweise, ist das natürlich umstritten, wie man so schön sagt, dass das auch wirklich dazugehört. Aber wir können sicher sein, es gehört dazu. Um nochmal die Geschichte kurz zu rekapitulieren, das ist nach der Auferstehung von Jesus. Und Petrus schlägt dann vor, die Zeit wird lang, einfach im See Genezareth fischen zu gehen. Das ist das, womit sie umgehen können. Und das ist auch etwas, wo man den Eindruck hat, da machen wir wenigstens was Sinnvolles, als wenn wir hier einfach nur warten würden. Ja, und 6 Jünger, offensichtlich alle Fischer, sind damit einverstanden. Sie stimmen zu. Ja, und da sind sie dann dort und fischen und fischen, aber es ist vergeblich. Man fischt normalerweise immer eigentlich des Nachts. Ja, und da stand dann ein unbekannter Mann am Ufer. Dieser Mann fragt sie dann: Habt ihr was gefunden? Nein? Vergeblich. Ja, dann werft doch das Netz auf der rechten Seite nochmal aus. Sie machen das und jetzt ist das Netz zum Zerreißen gefüllt. Und Johannes, der dabei ist, also derjenige, der auch das Evangelium geschrieben hat, der schreit plötzlich: Es ist der Herr! Er hat ihn offensichtlich erkannt. Und Petrus, der, ja, Derjenige, der so immer als Hitzkopf immer voraus ist, der will gar nicht warten, bis das Boot am Ufer ist. Er schwimmt ans Ufer. Das Boot kommt aber ungefähr gleichzeitig an. Er hilft dann, das Netz einzuholen. Und dieser Mann hat ein Kohlenfeuer schon gemacht und da mit geröstetem Brot und auch schon Fische, fordert sie also auf, dann noch ein paar von denen zu holen, die sie da jetzt gefangen haben. Es ist also eine Einladung zum Frühstück. Eine rührende Szene. Jesus, der seine Jünger zum Frühstück einlädt. Ja, und danach gibt es offensichtlich ein persönliches Gespräch noch zwischen Jesus und Petrus. Und dazu gehen sie wahrscheinlich zu zweit irgendwie so am Rand des Sees spazieren. Wenn sie das nicht machen würden, könnte es nämlich nicht sein, dass Petrus dann hinter sich den Johannes entdeckt. Aber vorher fragt Jesus Petrus dreimal hintereinander: Liebst du mich? Liebst du mich wirklich? Und Petrus bejaht das. Er ist fast verzweifelt, dass er überhaupt gefragt wird. Und jedes Mal kommt ein bisschen anders, aber sinngemäß die Antwort von Jesus: Dann kümmere dich um meine Schafe, kümmere dich um die Gemeinde. Und er betont: Folge mir nach. Und er betont auch dabei, dass diese Nachfolge mit etwas verbunden ist, was sehr schwer werden wird. Also ein Martyrium wird daraus erwachsen. Und es ist also ein direkter Auftrag von Jesus. Offensichtlich so im Kontrast zu dem, wo Petrus ihn ja dreimal verleugnet hat. Aber die Betonung ist: Folge mir nach. Folge du mir nach. Ja, und jetzt hört Petrus offensichtlich hinter sich Schritte. Er dreht sich um und dann sieht er Johannes ihnen nachfolgen. Jetzt müssen wir uns mal geradezu in Zeitlupe verdeutlichen, wie seine Situation ist. Er erinnert sich ganz deutlich an den Auftrag von Jesus: Kümmere du dich um meine Schafe und folge du mir nach, auch wenn es schwer wird. Das ist so ein ganz persönlicher, dichter Auftrag. Er wird jetzt durch Johannes abgelenkt. Und er beginnt sich dann offensichtlich zu fragen: Ja, was ist jetzt mit diesem? Der auch, der kommt ja jetzt auch in die Richtung. Was ist denn da? Hat er den gleichen Auftrag oder irgendwas Unterschiedliches? Interessant ist, dass da automatisch verglichen wird. Kann man gar nicht anders. Ja, was ist mit dem? Ich weiß jetzt, was du willst, aber was ist mit ihm? Warum macht Petrus das? Ist das einfach nur Neugier? Oder ist das sowas wie eine Art von verborgener Eifersucht? Im Sinne von: Der etwa auch oder er nicht? Oder hat er was anderes zu tun? Wirst du ihm einen besonderen Auftrag geben? Ja, wenn man eine besondere Aufgabe bekommt, dann hat man ja normalerweise eine Art von, sagen wir mal, Sonderstatus. Und wenn man dann sieht, dass da jemand da irgendwie dahinterherkommt und der das auch anhört, ja, hat er auch den gleichen Status oder habe ich jetzt den Sonderstatus oder er auch oder wie? Das ist ein Problem, weil immer, wenn es um einen Status geht, grundsätzlich, sonst kann man vom Status überhaupt nicht reden. Da geht es immer um den Unterschied. Um den Unterschied von einem zum anderen. Die müssen sich unterscheiden. Wenn alle gleich sind, gibt es keinen Status. Ist doch klar. Also weckt ein Status automatisch das, was man so Eitelkeit nennen könnte. Wer bin ich im Vergleich zu anderen? Oder wer sind Sie, alle anderen, im Vergleich zu mir? Bin ich irgendwie herausgehoben? Bin ich irgendwie besser oder bin ich wichtiger? Oder stehe ich jetzt irgendwie höher und die anderen tiefer? Ja, Petrus will das offensichtlich wissen. Er fragt nach und Jesus antwortet sofort. Und seine Aussage ist ein bisschen freundlicher, aber wenn man sie auf den Kern verdichtet, heißt das ganz schlichtweg knallhart: Das geht dich nichts an. Das müssen wir mal übersetzen, was eigentlich damit gemeint ist. Das heißt nämlich, du, Petrus, du gehst mit mir deinen Weg. Du gehst diesen Weg bis zu deinem Ende, hier auch auf der Erde. Du gehst ihn mit mir, aber es ist dein Weg. Und Johannes, der geht mit mir seinen Weg. Und wenn ich will, dass er auf der Erde bleibt, bis ich wieder zu ihm komme, nämlich um zum Beispiel die Offenbarung zu diktieren, dann ist das seine und meine Sache. Aber es geht dich nichts an. Es ist nicht deine Sache. Was ich mit ihm vorhabe, brauchst du gar nicht zu fragen, denn ich habe ja mit dir etwas vor. Ja, das ist natürlich eine interessante grundsätzliche Fragestellung, die uns dabei deutlich werden muss. Was heißt das denn, im Auftrag von Jesus zu handeln? Das heißt, das ist eine Art von Amt. Amt heißt ja erst einmal nichts anderes als ein Auftrag, etwas zu tun oder zu erledigen, aber völlig ohne Status. Status ist immer dasjenige, was von außen betrachtet wird, als Unterscheidbarkeit von einem zum anderen. Ein Auftrag von Jesus ist aber purer Inhalt. Er hat keine äußere Erscheinung, die irgendwie Bedeutung hätte. Sie gibt niemandem irgendeine Art von Wert oder eine zusätzliche Bedeutung. Dieser Auftrag wird einzig und allein gespeist durch die ganz persönliche Beziehung zu Jesus. Es hat also absolut, absolut nichts mit irgendeiner Ehre anderen Menschen gegenüber zu tun. Jeder von uns ist anders geschaffen. Jeder hat andere Fähigkeiten. Jeder hat auch aufgrund dessen eine andere Aufgabe. Und zwar unsere ureigene Aufgabe. Wenige Menschen erkennen sie, aber diejenigen, die sie erkennen, die können nach ihr handeln und sie handeln nach ihr unabhängig davon, ob sie jetzt in irgendeiner Weise dafür geehrt werden. Das, was man so Ämter nennt, das ist ein typisches Menschenwerk. Häufig notwendig. Man muss ja in irgendeiner Weise wissen, wer ist wofür zuständig, klar. Und insofern ist das eine organisatorische Angelegenheit. Da geht es darum, dass man zu irgendetwas beauftragt wird, dass man für irgendeine Arbeit zuständig ist und das muss man dann organisatorisch wissen. Auch zum Beispiel die sogenannte Ordination, jetzt von jemandem, der predigen darf beispielsweise, kommt von Ordinatio, das heißt Anordnung. Das ist eigentlich eine gottesdienstliche Segenshandlung, in der jemand dazu beauftragt und gesegnet wird. Ja, aber typisch ist dafür, wie wir Menschen das machen. Auch da ist zum Beispiel sofort eine Veränderung des Status, den man jemandem zuschreibt. Der hat dann sozusagen, in manchen Kirchen ist das so, höhere Weihen. Und höhere Weihen heißt natürlich, dass er irgendwie im Status über anderen steht. Und das ist eine Angelegenheit, die einfach substanziell niemals stimmen kann. Denn in Matthäus 23,8 heißt das: Einer ist euer Meister, ihr aber seid alle Brüder. Das heißt, ein Auftrag von Jesus ist immer ein Herzensauftrag. Ein Herzensauftrag erwächst ausschließlich aus unserer Liebe zu ihm. Denn er würde niemandem einen Auftrag ins Herz hineinlegen, der ihn nicht so lieb, dass er aus dieser Verbundenheit heraus weiß, was er zu tun hat. Und das ist völlig unabhängig von jeglicher Form von Anerkennung, auch von jeglicher Ablehnung. Das ist egal, ob man dafür abgelehnt wird. Ist aber auch egal, ob man dafür anerkannt wird. Da gibt es keine Statuszuschreibungen dadurch. Solche Herzensangelegenheiten, die müssen auch nicht vor anderen irgendwie proklamiert werden im Sinne von, ich habe jetzt diesen Auftrag, das hat mir der Herr aufs Herz gelegt und deswegen ist das natürlich sofort wertvoller als das, was andere aufs Herz gelegt bekommen haben. Das gibt es in dieser Form nicht. Deswegen gibt es eigentlich auch gar keine Störungen zwischen all denen, die echte Herzensangelegenheiten von Jesus haben. Also Christen, die mit Jesus verbunden sind, kommen sich niemals in die Quere mit anderen, die ebenfalls mit ihm verbunden sind. Weil da gibt es keine Form von Kampf oder so etwas. Niemand beansprucht ein Amt, niemand beansprucht einen Status. Also gibt es auch keine Neider, es gibt keinen Ehrgeiz in diesem Sinne. Es kann auch keinen wirklichen Streit geben, denn niemand vergleicht sich mit den jeweilig anderen. Auch wenn jetzt irgendwo so ein angemeldeter Status jetzt zum Beispiel abgelehnt wird, ja, dann gibt es ja so den Reflex, dass man das rechtfertigt und dass man das begründet. Aber Christen, die mit Jesus zusammen ihre Lebensaufgabe bewältigen, die sind nur ihrem Gott gegenüber Rechenschaftspflicht, ihrem Gott, ihrem Herrn, ihrem Freund und ihrem Bruder, was er alles zugleich ist. Und genau das fällt uns Menschen ganz schön schwer. Wir sind soziale Wesen und andere definieren den Wert innerhalb des sozialen Status und dann haben wir natürlich das Bedürfnis, irgendwie auch etwas als jemand zu gelten und wir sind richtig geltungsbedürftig anderen gegenüber. Also suchen wir instinktiv nach der Anerkennung, nach der Würdigung, denn das hebt ja das Selbstwertgefühl. Und wir vergleichen natürlich, ständig vergleichen wir. Sind wir irgendwie besonders, sind wir irgendwie herausgehoben, sind wir irgendwo besser als andere? Denn in dem Augenblick, wo wir das tun können, können wir auch eine Macht legitimieren oder begründen. Wir können das Sagen haben, denn wir wissen es ja besser. Wir haben dann einen Anspruch darauf, eine Führungsposition zu haben oder zumindest, dass andere das berücksichtigen, was wir sagen. Alles, was wir tun, wird dadurch zum Status. Und dann gibt es natürlich Streit. Dann gibt es Machtkämpfe. Dann gibt es Rechthaberei. Es kommt dann der Anspruch auf Würdigung. Es kommt diese massive Beleidigtheit, wenn das nicht genügend gewürdigt wird. Da entsteht sowas wie eine innere Wut und eine Rache und vielleicht sogar ein Hass. Alles das ist soziales Gift. Wer etwas Besonderes sein will, vergiftet im Grunde genommen schon die Beziehung zu allen anderen. Und das ist wirklich faszinierend, dass unser Denken davon geradezu durchseucht ist. Da geht es um die Berühmtheiten, die sogenannte Prominenz. Promis werden sie ja abgekürzt. Da wird ständig darüber berichtet, über das, was Promi 1 oder Promi 2 macht. Da gibt es die Stars. Und wenn es kein richtiger Star ist, dann ist es ein Sternchen zumindest, aber die haben dann auch ihre jeweilige Gemeinde. Da gibt es die Ehrfurcht vor denen und wenn man mit denen mal persönlich zu tun hat, huch, dann stellt sich heraus, dass die ja so normal sein können. Ist das nicht was ganz, ganz Besonderes, dass jemand, der so prominent ist, auch so normal sein kann? Tja, wenn wir in die Geschichte schauen, da gab es immer eine bestimmte Schicht, die sich dann sozusagen edler als andere wähnte, der sogenannte Adel. Und die haben dann sich sozusagen auf ihren genetischen Status berufen. Und auch da haben sie darauf geachtet, dass sie genügend verehrt werden. Wurde dann später ersetzt durch den Geldadel. Diejenigen, die ganz sagenhaft reich sind, das sind diejenigen, die heute bewundert werden. Daraus resultiert dann das elitäre Gehabe. Ja, und es resultiert natürlich auch im Umkehrschluss, dass man dann die ablehnt, dass man sie hasst, dass man auf sie projiziert. Das sind dann diejenigen, die für alles schuld sind, denn die könnten ja. Und dann werden dann alle schwurbeligen Verschwörungstheorien werden dann auf die ganz Reichen und die ganz Schlimmen, die also dafür alles verantwortlich sind. Ja, und das entsteht natürlich Minderwertigkeitsgefühl. Wenn man so diesen Status selbst nicht hat, dann heißt das, man gehört irgendwie zu dem Abschaum, zum Prekariat, zu den Proleten. Man ist dann primitiv oder ungebildet, auf alle Fälle unwichtig und total verachtenswert. Ja, das heißt, egal wo wir sind, egal, es ist unglaublich schwer für uns, dieses Statusdenken, dieses automatische Statusdenken loszuwerden. Jeder Blick, der auf uns geworfen wird und der irgendetwas zu signalisieren scheint, jede Bemerkung, die über uns gemacht wird, alles wird für uns zu irgendeiner Art von Beurteilung von uns und weckt sowohl positiv, auch negativ unsere Eitelkeit. Auch dann, wenn wir negativ beurteilt werden und wir das unerträglich finden, ist das ein Zeichen unserer Eitelkeit. Denn wir wollen irgendwie gut gefunden werden. Ja, es ist schon eine ziemliche Qual. Und wenn man mal ganz ehrlich ist und sich anschaut, wie eigentlich das ganze Denken davon durchseucht ist, dann merkt man, es gibt fast keine Gedanken, die nicht irgendwie davon bestimmt werden. Die Botschaft von Jesus ist vollständig anders. Was sagt er uns eigentlich? Er sagt, du bist alles, was du wirklich bist. Und alles, was du wirklich bist, bist du nur durch mich. Ohne mich bist du eigentlich ein eitles Nichts. Ein eitles Nichts mit einer geradezu krebsartig wuchernden Einbildung über dich selbst. Positiv oder negativ. Und er sagt weiter, durch mich oder mit mir bist du überhaupt erst eine Kostbarkeit, nämlich du bist eine persönliche Kostbarkeit für mich. Und einzig durch meine Liebe wirst du dazu. Und deshalb fordert er uns praktisch auf, mach dich frei von jeglichem Statusdenken. Und das geht natürlich nicht, indem wir das jetzt wissen, weil wir es ja wissen, versuchen wir es, oder dass wir jetzt wollen. Welchen Knopf sollen wir denn drücken, um das richtig zu wollen? Es gibt dafür einige Voraussetzungen. Und die Voraussetzung bedeutet immer, dass wir uns in die Sphäre von seiner Wahrheit hineinbegeben. Dass wir nämlich beginnen, die Wahrheit von uns und natürlich auch von anderen zu spüren. Sagen wir mal zu schmecken, um mal die Intensität dieses Gespürs zu beschreiben. So können wir zum Beispiel, wenn wir ehrlich zu uns selbst sind, diesen eitlen Geschmack der Bewunderung spüren. Bei anderen können wir das ganz leicht, bei uns selbst ist das viel schwieriger. Oder den bitteren Geschmack der Beleidigtheit. Oder den rauschhaften Geschmack des Stolzes, wenn etwas so wunderbar durch eigene Kraft gelungen ist. Und natürlich auch den giftigen Geschmack der Demütigung. Alles das können wir spüren, wenn wir ehrlich sind. Und wenn wir uns darauf einlassen, dann merken wir im Lichte seiner Wahrheit diese reißende, diese geradezu schreiende Abhängigkeit unserer Seele von äußerer Anerkennung. Das ist eine Gier, wie sie sonst eigentlich nur bei Junkies vorkommt. Aber das ist nun mal das. Das ist das, was wir haben wollen, unbedingt. Und solche Wahrheiten spüren wir natürlich nur ungern. Wir geben lieber unseren Eitelkeiten nach, wir lassen uns davon treiben. Wir lassen uns eigentlich lieber gehen und verschleiern das oder begründen das mit typisch menschlich oder was auch immer. Aber Jesus will noch mehr. Er will uns noch tiefer hineinführen in unsere Wahrheit. Er fordert uns eigentlich auf, die Wurzel dieser Gier auch noch zu spüren. Und dann kommen wir nämlich dann ganz in der Tiefe in uns auch an eine ganz tiefe, meistens verschüttete und als vergeblich abgeschriebene Sehnsucht nach Liebe. Denn diese Sehnsucht, die hat er in uns eingepflanzt, damit wir zu ihm finden. Aber was machen wir stattdessen? Wir versuchen sozusagen diese ganze Ersatzdroge, die nicht Liebe ist, die aber doch auch so gut tut, wenn sie uns entgegengebracht wird, dann stattdessen zu konsumieren. Er fordert uns eigentlich auf, den Schmerz dieser vergeblichen Sehnsucht in uns zu spüren. auch zu spüren, wie sehr wir eigentlich die Liebe dadurch verraten, was wir normalerweise machen. Er fordert uns auf, es Petrus gleich zu tun, als er nämlich Jesus verleugnete. Und da reichte ein Blick, ein wahrhaftiger Blick von Jesus, und Petrus fing an, bitterlich zu weinen, weil er wusste, er hat seinen Herrn, den er so überaus liebte, geradezu verraten. Ja, und die Konsequenzen sind auch klar, dass wir nämlich unsere Sehnsucht, die wir dann zu spüren beginnen, nach dieser einzigen Quelle, die eigentlich wirklich wahre Liebe geben kann, auch ausrichten. Dass wir sie zulassen und dass wir seine Antwort darauf, die mit Sicherheit kommt, ebenfalls zulassen. Und dass wir unsere dadurch wachsende Liebe zu ihm zulassen und dass wir dadurch merken, welch ein unglaublicher Friede in unserem Herzen möglich ist. Ja, wenn wir ihn um Begleitung dabei bitten, es ist ja ein Befreiungskampf, ja, und in diesem Befreiungskampf gegen die Fesseln der Eitelkeit, dann wird er uns helfen. Da müssen wir auch geduldig mit uns sein, so wie er mit uns ja auch geduldig ist. Und das geht nicht mit einem Schlag so, jetzt bin ich frei davon. Das sitzt einfach zu tief. Das ist wie, als ob das in unseren Zellen verankert wäre. Und Petrus hat das nach und nach geschafft, hatte aber auch seine Rückfälle. Ja, und er brauchte auch dann Unterstützung. Zum Beispiel brauchte er die Unterstützung von Paulus, der ihn wieder darauf hinwies, dass er jetzt hier aus Eitelkeit sich beginnt anzupassen dem, was er meinte, was die äußere Meinung sei. Um es nochmal auf den Punkt zu bringen, Liebe kennt keinen Status. Sie liebt das Kleine wie das Große. Sie liebt das Schwache wie das Starke gleichermaßen, weil es diese Kategorien für die Liebe überhaupt nicht gibt. Und das ist die Liebe, auf die wir uns einlassen dürfen und die sich in uns entfalten kann.